Radio Igel, deine Geschichte.
In diesem Podcast dreht sich alles um Chemie, Naturwissenschaften und Frauen in der Technik.
Wir sind Marianne, Elva und Juanza. Herzlich willkommen, Frau Dr. Schober, zu unserem Podcast.
Sie sind ein tolles Beispiel dafür, dass Frauen in der Wissenschaft ganz vorne mitmischen können. Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass mehr Mädchen und junge Frauen in der Naturwissenschaft und Technik gehen?
Also grundsätzlich finde ich es ganz wichtig, dass Frauen überall mitarbeiten und sich einbringen können. Und einerseits, damit sie jeden Beruf ausüben können, den es gibt, weil es gibt ja viele spannende Sachen. Aber andererseits ist es auch ganz wichtig, dass Frauen den weiblichen Blickwinkel einbringen. Also zum Beispiel in der Medizin ist es so, dass ganz viele Krankheiten, die hauptsächlich Frauen betreffen, zum Beispiel viel, viel schlechter erforscht sind als Krankheiten, die vor allem Männer betreffen. Und ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel schon einmal gehört habt von Endometriose. Das ist zum Beispiel eine Krankheit, die kommt aus der Gebärmutter und haben Frauen ganz schreckliche Schmerzen und können oft keine Babys kriegen deswegen. Aber es gibt weniger Forschung zur Endometriose, obwohl die sehr häufig ist, als zum Beispiel über, warum Männer Glatze bekommen. Ihr kennt das vielleicht auch von KI zum Beispiel. Die versteht Männer besser als Frauen, die Frauenstimmen. Und es liegt nicht daran, dass die Frauenstimmen höher sind und deswegen das technisch schwieriger ist, sondern es liegt, jetzt wird schon langsam besser, aber am Anfang daran, dass hauptsächlich Männer das trainiert haben und hauptsächlich männliche Stimmen die trainiert haben. Und darum ist es ganz wichtig, dass Frauen sich auch einbringen und damit ihr Leben auch abgebildet ist und ihre Meinungen und ihre Werte.
Frau Dr. Schober, Sie leiten ein großes Forschungszentrum in Graz. Können Sie uns erzählen, wie Ihr Weg in die Wissenschaft begonnen hat? Was hat Sie damals neugierig gemacht?
Was mich neugierig gemacht hat, ich glaube, ich war immer schon furchtbar neugierig. Meine Mama erzählt immer, dass eines meiner ersten Worte, und die ich ganz oft gesagt habe, war warum. Also warum nur R konnte ich damals noch kein sprechen, weil ich noch sehr klein war. Und ich glaube, ich habe meine Eltern ziemlich in die Verzweiflung gebracht damals, weil ich immer genau wissen wollte, warum was ist. Und wenn sie mir was gesagt haben, dann habe ich nachgefragt, warum das so ist. Und das habe ich mir, glaube ich, ein bisschen erhalten. Ich mag einfach gern wissen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und dann habe ich auch noch das Glück gehabt, ich habe echt tolle Lehrer gehabt, die meine Neugier nicht beendet haben oder als lästig empfunden haben, sondern die das sogar noch gefördert haben. Und so habe ich mir dann überlegt, was ich studieren könnte. Und mich haben total viele Sachen eigentlich interessiert. Mich hat Medizin total interessiert, aber ich fand JUS auch total spannend. Und habe mich dann aber für Chemie entschieden, weil ich mir gedacht habe, das finde ich toll, das macht auch nicht jeder. Und bin dann aber weitergegangen Richtung Biochemie und Molekularbiologie, also ein bisschen mehr, wie das Leben funktioniert. Und das finde ich immer noch am allerspannendsten. Ja. Wie das sein kann, dass aus einer Zelle ein ganzer Mensch wird und dass wir jetzt da reden können miteinander und wir verstehen, was wir meinen. Ja? Oder dass, wenn man jemandem ein Stück von der Leber rausschneidet, dann wächst es wieder nach und die Leber schaut nachher gleich aus wie vorher. Das heißt, die Zellen wissen genau, wo die aufhören müssen zum Wachsen und das ist total, also finde ich das total arg. Findet ihr das nicht arg?
Voll interessant.
Ja.
Ja, und diese Dinge finde ich so spannend.
Wie war es für Sie, als Frau in einer meist von Männern dominierten Branche Karriere zu machen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Und das war wahrscheinlich das Beste, weil es ist tatsächlich so, dass ich meistens mit deutlich mehr Männern zu tun habe als mit Frauen. Das ist aber auch ein Vorteil, weil heutzutage geht es ja auch ganz stark darum, dass man Aufmerksamkeit bekommt, ja? Und dass sich die Leute an einen erinnern können, weil die haben jeden Tag 20 Termine, ja? Und treffen dauernd irgendjemanden, der ihnen irgendwas erzählt. Und da ist es oft ganz ein Vorteil, wenn man eine Frau ist, weil dann kann man sich besser an die Person erinnern. Und was auch ist, es gibt schon viele Vorurteile gegen Frauen, ja? Also ich kann mich erinnern, wo ich Mathematik zum Beispiel an der Uni gehabt habe, da war das ein voller Vorteil, weil der Mathematikprofessor hat sich gedacht, die Blondine kann sicher nichts. Ne? Also gesagt hat er es nicht, aber ich habe gemerkt, wie überrascht er war, wenn ich dann was zusammengebracht habe im Unterricht. Ja? Wenn ich jetzt ein pickliger Bub gewesen wäre mit dicker Brille und ganz blass, dann hätte ihn wahrscheinlich überhaupt nicht gewundert, dann hätte er es gar nicht so toll gefunden. Und so gesehen kann man das durchaus auch zum Vorteil nutzen, weil man ein bisschen unterschätzt wird vielleicht ab und zu und dann leichter beweisen kann, was man alles kann.
Und was genau macht Ihr Forschungszentrum eigentlich?
Also das Forschungszentrum, an dem ich arbeite, das würde auf Deutsch heißen Forschungszentrum für pharmazeutische Verfahrenstechnik. Also pharmazeutisch heißt mit Medikamenten hat es zu tun und Verfahrenstechnik heißt, wie man was herstellt. Und was wir machen ist, wir forschen nicht, nach einem Wirkstoff. Ja. Also früher war ich an der Med-Uni, war ich im Rektorat, das ist die Leitung von der Uni, und war zuständig dort für Forschung. Und da gibt es ganz, ganz viele Forscher, und ganz viele davon versuchen rauszufinden, welches Gen oder welches Protein im Körper was macht und wie man das nutzen könnte, diese Information, damit man dann ein Medikament macht, das dann das beeinflusst, diese Funktion. Ja, damit man wieder gesund wird oder eine Krankheit verhindern kann oder sonst was. Das heißt, die haben alle nach Wirkstoffen gesucht. Und dort, wo ich jetzt bin, am RCPE, da machen wir ab dem Zeitpunkt, wo man den Wirkstoff schon hat, um dann draus eine Tablette oder eine Spritze zu machen, die dann auch wirken kann. Also ihr kennt sicher Medikamente, die nehmt ihr alle, und das meistens, wenn man eine Tablette hat, dann habt ihr das in so einem Blister, nennt man das, also in so einem Alu- und Plastikteil, und dann muss man, da ist die Tablette drin und die drückt man dann raus. Ja? Und die Tablette muss zum Beispiel hart genug sein, dass die nicht total zerbröselt, wenn ihr die da rausdrückt. Ja? Aber andererseits haben viele Tabletten eine Kerbe. Das heißt, wenn man sie auseinanderschneidet, dann darf sie auch nicht in 1000 Stücke zerbrechen, sondern soll genau dort brechen. Und die Tablette muss auch ein bisschen was aushalten, also ein bisschen halten. Ja? Also wenn die dann nach 3 Tagen hin ist, wenn ihr sie gekauft habt, ist halt ein bisschen blöd. Sondern die sollte halt zumindest 2-3 Jahre, muss der Wirkstoff wirklich unverändert sein. Und dann, wenn ihr sie esst zum Beispiel, wenn sie nehmt, dann kann sein, dass das Medikament, das da drin ist, total bitter schmeckt. Ja? Dann wird es ja keiner essen, dann reckt es einen vielleicht sogar. Das heißt, da kommt dann was drüber, dass es nicht so bitter schmeckt. Oder viele Medikamente, die sollen im Darm wirken und nicht im Magen. Und der Magen, der hat ganz viel Magensäure, wie ihr wahrscheinlich gelernt habt im Bio. Und da muss dann was drüber sein, dass das geschützt ist vor dieser Magensäure und dass es erst im Darm sich dann auflösen kann. Und dort muss es sich dann aber auflösen, und zwar ganz auflösen, weil sonst geht das Ganze direkt ins Klo. Ne? Und dann muss es auch aufgenommen werden können vom Körper und dorthin kommen, wo es wirken soll. Und genau diese ganzen Schritte macht man, indem man bestimmte Dinge dazu tut zu diesem Wirkstoff, damit dann am Schluss diese Tablette rauskommt. Und das muss man halt auch herstellen können und das muss auch funktionieren. Das wird in einer Fabrik hergestellt. Und wenn er die Maschine stoppt zum Beispiel, weil die Dinge, die da drin sind, dann sich verpappen zum Beispiel und das wird dann stoppt alles, dann funktioniert das auch nicht. Und genau diese ganzen Dinge, was dort hineinkommen muss, wie man das schafft, dass das stabil ist, dass das dort wirkt, wo es wirken soll und dass das dann auch hergestellt werden kann, darum kümmert sich unser Forschungszentrum. Und meine Aufgabe dort ist es, also ich stehe da nicht im Labor, ich bin arbeite dort nicht als Technikerin, sondern ich bin in der Geschäftsführung, da sind wir mehrere, da gibt es 2 Geschäftsführer, und ich bin zuständig für Strategie, also was wir machen sollen und wie wir das tun, und andererseits für Kommunikation. Das heißt, ich spreche mit Leuten draußen, mit euch jetzt zum Beispiel auch, aber ich bin auch dafür zuständig, dass wir innen gut miteinander sprechen, sprich, dass alle wissen, was wir tun und warum wir das machen und dass es angenehm ist, bei uns zu arbeiten.
Warum glauben Sie, dass viele Menschen sich noch nicht so oft für Technik oder Naturwissenschaft entscheiden?
Das ist eine gute Frage, das müsst ihr mir eigentlich beantworten. Wie schaut denn das bei euch aus? Interessiert ihr euch für Naturwissenschaft und Technik?
Ich interessiere mich schon so mehr für Naturwissenschaften als Technik jetzt. Und ich habe halt irgendwie das Gefühl, jetzt beispielsweise Mädchen oder so interessieren sich nicht so oft dafür, weil sie halt schon quasi das schon vorgelegt bekommen, seit sie auf der Welt sind, dass das ja eigentlich nur für Jungs was ist. Wenn das die Jungs dann irgendwann, oder so in Serien, in Kinderserien oder in Kinderbüchern, dass dort irgendwie drin ist, dass die Jungs dann dem Vater helfen beim Auto reparieren oder so irgendwas.
Mhm. Genau, ja, das ist oft so. Ja. Seht ihr das auch so?
Ja.
Interessiert ihr euch für Naturwissenschaft und Technik?
Naja, also bisschen.
Habt ihr das Gefühl, es ist zu kompliziert oder das ist einfach langweilig? Was habt ihr da für einen Eindruck?
Also langweilig eher nicht, aber ja, ich glaube eher halt kompliziert eher.
Weil es ist total spannend, wenn man Mädchen fragt, zum Beispiel wie gut sie in Mathematik sind und ob sie das gut können, dann sagen die eher, dass sie schlecht sind, selbst wenn sie im Test oft besser sind als die Buben. Das heißt, genau das, was du jetzt gesagt hast, Dilma, dass nämlich die Selbsteinschätzung oft die ist. Da ist gar nicht so, dass zum Beispiel wie mein Mathematikprofessor das Gefühl hat, ich kann nichts, weil ich eine Frau bin, sondern dass die Mädels das selber glauben. Ja? Und deswegen muss man sich manchmal einfach ein bisschen damit beschäftigen. Und am Anfang ist oft alles ein bisschen kompliziert, ja, weil es, aber wenn man sich dann damit beschäftigt, dann kommt man oft drauf, na, so dramatisch ist das gar nicht. Und ich finde zum Beispiel, weil gerade heutzutage, wo es ganz viel im Internet gibt, sei es jetzt YouTube oder so, da gibt es ja nicht nur irgendwelche Reels, die irgendwie verblöden, ja, sondern da gibt es ja durchaus auch Dinge, die man lernen kann. Und wo oft es viel besser erklärt ist, als wenn man das vielleicht in der Schule hört. Ich meine, da gibt es ja sehr talentierte Lehrer und dann gibt es ja vielleicht welche, die nicht so gut erklären können. Oder man hat vielleicht gerade einen schlechten Tag und konnte nicht so aufpassen oder so. Aber das kann man sich dann total gut anschauen und oft mit Videos und guten Erklärungen. Und da kommt man dann drauf, eigentlich ist das gar nicht so verkehrt. Ja? Und Technik ist ja viel mehr als Autos reparieren, was ja ganz viele glauben. Ja? Und was ich halt voll oft sehe, zum Beispiel, wo ich an der Uni war sehr lang, ist es so, dass wenn man heutzutage als Mädchen was Technisches zum Beispiel studiert und man möchte dann Professorin werden, ist es viel einfacher, als wenn man ein Bub ist, ja? Weil alle Unis wollen unbedingt gern mehr Professorinnen haben in technischen und naturwissenschaftlichen Fächern. Gerade dort, wo es wenig Männer gibt. Ja? Das heißt, da wird man total gefördert, ja? Und kriegt auch viel weniger Konkurrenz. Also wenn man gleich gut ist wie ein Mann dann als Professor, dann kriegt man meistens den Job, ja? Weil das so auch das Gesetz ist, dass bis es ungefähr ähnlich viele gibt, dass da die Frauen zum Beispiel bevorzugt werden. Und deswegen ist es eigentlich eine super großartige Idee, was Technisches zu machen als Frau. Aber ich glaube, man müsste sich ein bisschen damit beschäftigen. Und genau wie du sagst, viele Mädels denken sofort an Friseurin, Verkäuferin, Kindergärtnerin, weil das halt so klassische Frauenberufe sind und schauen sich das andere dann vielleicht gar nicht mehr so genau an. Und wenn man ein bisschen mehr hinschauen wird, findet man es vielleicht super spannend.
Hatten Sie selbst Vorbilder, die Sie auf Ihrem Weg unterstützt haben?
Also ich hatte ganz viele Personen, die mich unterstützt haben und von denen ich auch was lernen konnte. Ich glaube jetzt nicht so diese eine Person, also dieses Vorbild oder Idol, wo ich sage, das habe ich jetzt versucht, dann alles nachzumachen. Aber was sicher gut war, war, dass meine Eltern mir schon ganz viel zugetraut haben und immer mich gefördert haben. Manchmal vielleicht ein bisschen überfordert sogar, aber da habe ich immer alles tun sollen und nicht nur ausprobieren dürfen, sondern auch wirklich sollen und machen sollen. Das ist sicher wichtig, weil dann findet man erstens heraus, was einem taugt und zweitens, was man alles kann. Und dann hatte ich wirklich tolle naturwissenschaftliche Lehrer. Das hat sicher sehr geholfen, weil die das total spannend gemacht haben. Und ich habe auch bei meinem Arbeitsweg immer wieder Personen kennengelernt, von denen ich auch viel gelernt habe. Und manchmal lernt man auch von denen, wo man findet, dass die das nicht so gut machen. Gerade von denen kann man auch oft viel lernen. Und so gesehen wäre ich ohne diese vielen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, mit denen ich studiert habe oder die mir was beigebracht haben, wäre ich sicher nicht die Person, die ich jetzt bin und wüsste das alles nicht, was ich weiß und würde vielleicht ganz anders tun.
Denken Sie, dass es Role Models für Mädchen in unserem Alter zurzeit in Naturwissenschaften oder Technik gibt?
Gibt es ganz viele mittlerweile sogar. Also vielleicht nicht ganz so viele, wie es Männer gibt, aber schon viele Frauen. Und das Problem ist oft, dass man sie halt nicht so leicht kennt, ja? Oder dass man sie halt vielleicht nie persönlich treffen kann. Und das Ministerium hat so eine Initiative gestartet, die heißt Wissenschaftsbotschafter, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Schulen gehen oder auch Schüler an die Uni kommen können, damit man einmal so richtig in live einen Wissenschaftler kennenlernt. Weil so ein Glück wie ihr habt, dass da bei euch die Wissenschaftler ein- und ausspazieren in diesem schönen Podcaststudio, das haben ja nicht alle Schüler. Ja. Und dann kommt man drauf, dass das jetzt vielleicht nicht die Ober-Smarties sind, ja, sondern halt schon gescheite Leute, die was Gutes machen und die sich halt anstrengen, aber dass es halt voll normale Leute sind. Und dann hat man auch das Gefühl, man kann das selber auch machen. Ja? Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man auch bei den Wissenschaftlern nicht immer nur die Nobelpreisträger herzeigt, wo sich jeder denkt, boah, Wahnsinn, das kann ich ja nie, ja? Sondern dass man auch junge Wissenschaftler kennenlernt oder auch Leute, die gerade ihre Dissertation machen, damit man sieht, hey, die sind ja gar nicht so viel anders wie ich. Ja? Und dass die auch ein bisschen was erzählen können, wie die ihren Weg gemacht haben und wie sie dorthin gekommen sind, wo sie sind. Und dass das heutzutage auch möglich ist, Gott sei Dank, nicht alle, die Professoren sind, haben sie mit 5 Jahren schon im Kinderzimmer gestanden und haben Experimente gemacht, ja. Sondern die meisten sind dann irgendwann später mal draufgekommen, ja. Und oft in den Medien habe ich das Gefühl, dass da diese Legendenbildung, um wie Menschen Wissenschaftler geworden sind oder Technikerinnen und Techniker geworden sind, dass das oft diese Mystifizierung eher ein bisschen schwierig ist, dass man das auch anstreben will. Es ist mehr für die Bewunderung, als dass man das selber als einen Berufsweg sehen kann. Kennt ihr in eurem Privatumfeld oder so jemanden, der Wissenschaftler ist oder Technikerin ist oder so?
Mein Vater hat jetzt zurzeit seine Doktorarbeit abgegeben an der Medizinischen Universität. Er war dort, glaube ich, die letzten 4 Jahre.
Mhm.
Und vorher war er im Burgenland, hat er im Krankenhaus gearbeitet. Und dann oft, wenn ich dann zu ihm gefahren bin, hat er immer gesagt, ja, komm zur Uni und wir fahren dort weg. Und dann habe ich ihm auch hin und wieder so beim Arbeiten zugeschaut, was er gemacht hat.
Toll, das heißt, du siehst schon, wie das funktioniert. Ja, und da hast du auch nicht so eine Hemmschwelle, das vielleicht selber für dich auch mal zu machen, ne?
Mhm.
So, ich finde es zum Beispiel toll, dass es diese Podcasts gibt, weil dann können alle Schülerinnen und Schüler die dann anhören. Und im Gespräch merkt man dann, das sind ganz normale Menschen, mit denen kann man ganz normal reden. Ja, die versteht man auch hoffentlich, wenn sie sprechen und die reden nicht irgendwelches komisches Zeugs in nur ausländisch klingenden Sprachen.
Wie heißt Ihr Lieblingschemikerin?
Meine Lieblingschemikerin? Ja, da muss ich jemanden ganz berühmten sagen und das ist die Marie Curie. Ah, wisst ihr, wer das ist? Habt ihr von der schon mal gehört?
Nein.
Die Marie Curie ist eine Nobelpreisträgerin. Die hat den Chemie-Nobelpreis bekommen. Und zwar hat die entdeckt die Radioaktivität. Wisst ihr, was Radioaktivität ist?
Ja.
Und gemeinsam mit einem anderen, mit dem Herrn Becquerel und ihrem Ehemann. Und die war ganz besonders, weil die hat zu einer Zeit gearbeitet, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es so war, dass Frauen in der Wissenschaft eigentlich gar nichts werden konnten. Die kommt ursprünglich aus Polen, da durfte sie nicht einmal studieren. Und darum ist sie nach Paris gegangen, wo ihre Schwester gewohnt hat, weil dort durften Frauen dann schon studieren. Und die hatte in einer winzig kleinen Wohnung, eiskalt war, die hat sie dort gewohnt, nur damit sie studieren kann. Und die durfte nur deswegen im Labor arbeiten, weil ihr Mann Wissenschaftler war und sie quasi mehr oder weniger heimlich gearbeitet hat oder halt ohne Bezahlung dort gearbeitet hat. Und weil ihr Mann sich so darum gekümmert hat, dass ihre Leistungen auch anerkannt worden sind, hat sie auch mit den Nobelpreis bekommen. Und das war damals ganz, ganz, ganz selten. Und ihr habt mir früher nach Vorbildern gefragt. Was toll ist zum Beispiel, die Tochter von der Marie Curie, die Irene Curie, die hat später auch den Nobelpreis bekommen. Das ist schon toll, oder?
Ja.
Was allerdings nicht so toll ist, muss man sagen, man wusste damals nicht, wie gefährlich Radioaktivität ist. Und die Marie Curie, die hat damals tatsächlich das Radium, mit dem sie viel gearbeitet hat, in ihren Hosensäckel eingesteckt. Ja? Und sie ist dann an Blutzersetzung gestorben aufgrund der Radioaktivität. Es war so ein bisschen ein Berufskrankheit in ihrem Fall. Andererseits muss man sagen, sie hat ihren Mann überlebt, der ist von einer Kutsche niedergeführt worden. Also es kann auch anders gehen.
Das ist aber interessant. Wie arbeiten die verschiedenen Forscherinnen und Forscher in ihrem Team zusammen?
Also bei uns arbeiten ganz, ganz viele verschiedene Disziplinen, nennt man das, also Fachdisziplinen zusammen. Da sind Ingenieure und Ingenieurinnen, Physikerinnen und Physiker, Chemikerinnen und Chemiker und Mathematikerinnen und Mathematiker, Pharmazeutinnen und Pharmazeuten aus allen möglichen Ländern. Und das ist total wichtig, auch Computerprofis haben wir, die super gut programmieren können. Und das ist total wichtig, dass da so ganz verschiedene Leute zusammenarbeiten, die alle was ganz Besonderes können. Weil es gibt niemanden, der alles kann. Und was auch ganz wichtig ist, dass die dann gut miteinander sprechen können, weil jeder ist Experte für genau das, was er oder sie gelernt hat und was man jeden Tag macht. Und gemeinsam kann man dann aber Probleme lösen, die man alleine nie lösen kann. Und die Probleme, die wir lösen, sind meistens sehr technisch und sehr kompliziert. Ja? Und einer allein, der hätte gar nicht genug Wissen dafür. Und darum ist es so wichtig, dass das ein großes Team ist und dass immer die richtigen Leute zusammenarbeiten und dass die viel miteinander sprechen auch, damit sie verstehen, was der jeweilige andere oder die andere, was die Person einbringen kann. Ihr kennt es vielleicht bei einer Gruppenarbeit auch, oder? Habt ihr das auch mal in der Klasse? Dass ihr eine Gruppenarbeit macht und dann kann jeder ein bisschen was anderes. Nicht jeder kann das Gleiche gut und ist dann voll hilfreich. Da kommt was viel Besseres raus, als man vielleicht selber geschafft hätte.
Wie können Mädchen Mut fassen, sich für solche Fächer zu begeistern?
Das ist eine gute Frage. Was meinst du? Ja. Was würden euch helfen, dass ihr mutiger werdet, sowas zu machen? Ihr habt schon gesagt, es liegt ein bisschen dran, dass man glaubt, es ist zu kompliziert und man kann es nicht. Und das ist genau, was du ansprichst. Das ist der Mut, der dann ein bisschen fehlt, das zu machen, weil man sich nicht zutraut.
Vielleicht halt irgendwie, dass man vielleicht auch durch Lehrer quasi motiviert wird und dass die einem wirklich sagen, du kannst das.
Mhm.
Das würde mich vielleicht motivieren.
Ja? Passiert das bei euch?
Ich denke nicht so oft.
Okay, dann müssen alle Lehrer, die das jetzt hören, ganz genau zuhören.
Beispielsweise in Mathe hat meine Lehrerin damals zu meiner Mutter gesagt, ja, die Ilva kann eh Mathe, wenn sie sich anstrengt. Aber sie glaubt halt die ganze Zeit, dass sie keine Mathe kann.
Mhm.
Und ich denke halt, das ist bei mir auch wirklich so.
Mhm.
Weil ich ganz vielen Leuten immer sage, ja, ich bin ganz schlecht in Mathe. Und eigentlich, wenn ich mich jetzt wirklich bemühe und versuche es zu verstehen, dann ist Mathe nicht so schwierig.
Schon, oder? Weil das Tolle bei Mathe ist, fand ich immer, deswegen fand ich Mathe immer ganz toll, das hat so klare Regeln. Wenn man muss auch ganz wenig auswendig lernen. Wenn man es geschnallt hat, dann ist es total easy. Und das funktioniert immer gleich. Das ist auch toll. Weil das muss man sagen, das ist in der Biologie oder in den Naturwissenschaften, das ist ja schon, also Physik geht auch immer gleich. Ja? Aber in der Biologie, da ist immer alles anders. Also das ist schon sehr kompliziert. Darum ist die Medizin auch so kompliziert. Weil nur weil das einmal so ist, muss das woanders dann nicht so sein oder ist auch nicht bei jedem Menschen ganz gleich zum Beispiel. Und das ist viel, viel, ich sag mal, da ist viel mehr Versuch und Irrtum dabei. Also ich kann mich erinnern, wo ich begonnen habe damals mit meiner Diplomarbeit in Chemie, war eigentlich schon Biochemie. Vorher hatte ich immer nur Praktikum. Und im Praktikum kriegst du nur Beispiele, die funktionieren. Also wenn es nicht funktioniert, dann hast du was falsch gemacht. Und dann musste ich erst lernen, während der Diplomarbeit, dass manchmal die Dinge einfach nicht gehen. Man macht alles richtig, aber es ist einfach nicht so, weil manchmal ist es halt einfach in der Natur nicht so und der Mechanismus ist anders oder das Experiment kann so nicht funktionieren, das beantwortet nicht die Frage, die man gestellt hat. Und das zu verstehen, dass manche Dinge tatsächlich einfach so kompliziert sind, aber deswegen nicht aufzugeben, sondern halt andere Leute zu fragen, zu lesen und irgendwie so ein bisschen wie ein Detektiv oder eine Detektivin nachzuforschen und rauszufinden, wie das vielleicht doch gehen kann. Und das ist schon richtig toll. Und dann hat man auch ein Erfolgserlebnis, weil dann merkt man, aha, jetzt habe ich das lösen können, obwohl es total schwierig war. Und ich finde ja, das Erfolgserlebnis ist immer viel höher, wenn irgendwas schwierig war und man hat sich total anstrengen müssen, als es war sowieso ganz leicht. Das ist wahrscheinlich wie bei dir mit der Mathematik. Wenn du dich dann voll angestrengt hast und dann hast du das verstanden, dann fühlt man sich total super, oder?
Ja, schon. Und wie ich dann wieder so die erste gute AHS-Note geschrieben habe, war es irgendwie schon toll.
Ja, toll. Ja. Und jetzt hast du ganz ein anderes Selbstverständnis und ganz andere Zuversicht und Selbstvertrauen, was Mathematik angeht, oder?
Ein bisschen schon, ja. Weil ich habe heute meine Matheaufgaben gemacht und dann war ich zuerst so, wie soll das gehen? Und dann habe ich mir halt gedacht, egal, wenn ich mir überlege, wie es funktioniert, dann werde ich es eh verstehen.
Und hat funktioniert?
Weiß ich noch nicht.
Merkst du, wenn die Lehrerin es zurückgibt?
Gibt es besondere Herausforderungen, wenn Menschen aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Sprachen zusammenarbeiten?
Also ich bin der Meinung, ja, ganz, ganz viele. Und da geht es gar nicht nur um die Sprache. Bei uns am RCBE sprechen wir meistens Englisch miteinander. Das sind, je nachdem wie viele, wir haben so ungefähr 130 bis 160 Mitarbeiter, je nachdem wie viele Projekte wir gerade haben und Aufträge. Und die kommen aus bis zu 24 Ländern, wirklich vom ganzen Planeten. Und jeder Kulturkreis hat unterschiedliche Prägungen. Und das Spannende, aber auch Gefährliche dabei ist, dass einem das oft gar nicht bewusst ist. Und wenn man es nicht weiß, dass es so ist, dann kann man das auch nicht berücksichtigen. Ja? Da gibt es vielleicht Länder, da sind die Leute eher zurückhaltend und reden nicht so viel, nur wenn sie direkt gefragt werden oder aufgefordert werden. Und die trauen sich halt auch nicht sagen, wenn es draufkommt, dass irgendwer einen Blödsinn gemacht hat zum Beispiel. Ja? In anderen Ländern ist so, da reden die Leute vielleicht total viel und die ganze Zeit und sind extrem emotional und so weiter. Ja. Und wenn man, oder es gibt Länder, da entschuldigt man sich nicht, ja, da ist man einfach wieder ganz normal. Und in anderen Ländern, da muss man das 5-mal besprechen, ja, und jedes Mal wird es ein bisschen besser und irgendwann ist es wieder okay und man kann wieder gut miteinander arbeiten. Oder Leute haben ein unterschiedliches Gefühl, wie ein guter Chef oder eine gute Chefin ist, ja. Manche brauchen einen Chef, weil sie das so kennen aus ihrer Kultur, der ihnen genau vorgibt, was sie machen müssen und immer sagt, was es ist, sonst fühlen sie sich voll unsicher. Und in anderen Ländern fühlt man sich bei einem Chef, der immer sagt, was man machen soll, fühlt man sich total bevormundet und denkt sich, hey, was würden der? Ja? Und deswegen ist es total wichtig, dass man weiß, woher einer kommt. Weil wenn man jetzt aus einem Land kommt, wo man sehr zurückhaltend und höflich ist und man hat dann zum Beispiel einen Kollegen, der kommt aus einem Land, wo man mit der Kritik gleich wuff, durch die Tür geht, ja, dann fühle ich mich voll beleidigt. Vielleicht dann denke ich mir, hey, der mag mich nicht, das ist das für ein ungehobelter Typ, ja. Und jemand denkt sich vielleicht über jemanden, der aus einem Land kommt, wo man eher ruhig ist und nicht so viel sagt und eher zurückhaltend ist, weil das unhöflich wäre, dass der dumm ist oder dass die überhaupt nichts weiß und nichts zum Sagen hat. Ja, aber vielleicht stimmt das gar nicht, sondern die traut sich halt oder das ist halt nicht üblich, dass man das macht und man muss die auffordern. Und deswegen finde ich, dass es extrem wichtig ist, dass gerade wenn man Chefin oder Chef ist, auch von einer Gruppe, so ein Teamleiter oder eine Teamleiterin, dass man sich das total bewusst ist, mit wem man es zu tun hat, wo die Leute herkommen. Jetzt ist jede Person ein bisschen anders, ja. Also auch alle, die aus Graz kommen, vielleicht, ja, sind jetzt nicht alle gleich, ne? Also sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber trotzdem gibt es so kulturelle Prägungen. Und man muss auf beides eingehen. Und wenn man weiß, okay, wo kommt die Person her, was hat die vielleicht vorher gemacht und wie ist die persönlich, dann tut man sich viel leichter im Zusammensein. Und ich arbeite auch in einem Bereich, das nennt sich Organisationsentwicklung. Und da geht es genau darum, wie man Firmen gut aufstellt, damit es gut funktionieren kann in Teams. Und ich habe wahrgenommen und gelernt, dass das unglaublich wichtig ist, dieses Wahrnehmen, wo kommen die Leute her und wie sind sie. Aber dass das in den allermeisten Firmen und auch Unis, Organisationen total wenig berücksichtigt wird und dass die Leute sich da auch nicht bilden. Und manchmal habe ich das Gefühl, das kommt daher, weil sie glauben, es ist viel besser. Man tut so, als wären alle ganz gleich. Und ich glaube, das ist eigentlich, was die Leute positiv meinen, ja, weil sie wollen jemanden quasi nicht diskriminieren, weil er woanders herkommt. Aber in Wirklichkeit macht man, glaube ich, tut man den Leuten oft keinen Gefallen und sich selbst auch nicht und der Gruppe, sondern es ist schon ganz wichtig, auf die einzelnen Personen einzugehen und wo jemand herkommt oder wie jemand in seiner Familie geprägt ist. Es liegt nicht immer nur am Land, wo man aufwächst. Wenn man das ein bisschen weiß, dann versteht man die anderen Menschen einfach viel besser und dann kann man viel angenehmer gemeinsam arbeiten und dann ist es einfach viel netter und toller. Und darum ist es ja auch oft so, dass wenn man zum Beispiel, wenn ihr eine Freundin habt, die ihr schon total lang kennt und die sagt mal irgendwas Komisches, ja, dann ist man jetzt vielleicht nicht gleich so beleidigt, weil man sich denkt, ja, das ist bei der halt so und so, weil das ist ein total touchy Issue bei ihr und dann da geht sie immer gleich in Hysterie, ja, und dann wird gleich Drama. Und bei wem anderen würde man das vielleicht voll komisch finden, aber die kennt man halt und darum ist das okay. Ja. Und das Gleiche ist es auch mit Kolleginnen oder mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und darum finde ich, ist das total wichtig. Und darum freue ich mich total über deine Frage.
Welche Sprachen sprechen Sie denn eigentlich?
Ich kann leider nur Deutsch und Englisch und alles andere so schlecht, dass ich es gar nicht sagen kann. Aber das sind halt zwei Sprachen, mit denen kommt man schon ganz gut aus. Und es ist ein totaler Vorteil in der Wissenschaft oder in der Technik, generell im Berufsleben, aber besonders in der Wissenschaft, wenn man gut Englisch kann. Weil Vorträge und Publikationen, die man schreibt und alle möglichen Dinge, auch Arbeitssprache bei uns, ist halt meistens auf Englisch. Und wenn man gut Englisch kann, und das merke ich oft, ich mache ganz viele Vorträge, und die sind dann sehr oft auf Englisch, das ist halt total toll, wenn man nicht so viel über die Sprache nachdenken muss, ja, oder dauernd nach Worten finden muss oder halt schon mega aufgeregt ist, nur einfach, weil man Englisch reden muss, ja. Und jetzt gibt's natürlich, also das eine ist, auch viele sind mega aufgeregt, weil sie überhaupt vor Leuten reden müssen. Das geht halt weg mit der Übung, ja, wenn man das öfter macht. Darum ist es super, je mehr Referate ihr habt oder wie das jetzt dieser Podcast oder wenn ihr irgendwo was präsentieren müsst oder ein Theaterstück spielt, je mehr man das üben kann, jedes Mal wird es besser. Und man ist einfach weniger aufgeregt, wenn man weiß, okay, man stirbt dort nicht, man glaubt, man kriegt keine Luft, aber es geht trotzdem, man wird nicht gegrillt, wenn man irgendwie einen Fehler macht. Die Leute merken sich das sowieso nicht. Ja, man glaubt immer, die Leute nehmen einen so super wichtig und ernst. Die Leute denken 90% an sich. Ja. Und das andere haben sie dann eh schon wieder vergessen. Wenn du dann runter bist von der Bühne und du hast dich dreimal verredet, das kann sich eh keiner mehr erinnern. Und dann wird man schon mal sicherer. Und dann ist es oft die Sprache, die ein Problem ist. Ja. Und das ist ja auch, wenn man in Österreich einen Vortrag halten muss auf Deutsch und man Deutsch ist nicht die Muttersprache, ist das auch ein Thema. Ne? Aber wenn man die Sprache gut kann, dann hat man das nicht, weil dann kann man sich zumindest auf den Inhalt konzentrieren. Und das ist ja Aufregung genug meistens.
Das ist aber interessant. Warum sind internationale Teams so wichtig für die Forschung?
Für uns am RCBE ist es total wichtig, dass wir internationale Mitarbeiter haben, weil wir solche Spezialistinnen und Spezialisten brauchen. Und da gibt es einfach in Graz oder in Österreich nicht so viele, die dann gerade frei sind und zufällig einen Job suchen, ja? Sondern wir rekrutieren die, also wir suchen die auf der ganzen Welt. Ja? Und das ist also mehr, da geht es weniger darum, dass die jetzt unbedingt aus einem anderen Land kommen müssen, aber unser Arbeitsmarkt ist dadurch einfach größer und deswegen kommen sie zu uns. Und das ist in der Wissenschaft auch so. Also an einer Uni beispielsweise ist es sehr häufig so, dass da Leute aus ganz, ganz verschiedenen Ländern sind, weil man halt irgendwelche besonderen Spezialistinnen und Spezialisten braucht dafür. Ansonsten ist es eigentlich, wo die Leute herkommen, ist eigentlich relativ egal. Aber ich finde es persönlich auch sehr bereichernd, mit verschiedenen Kulturen zusammenarbeiten zu können, weil man halt so viel Verschiedenes lernen kann. Weil nur weil ich es gewohnt bin, es so oder so zu machen, heißt ja nicht, dass das immer das Beste ist. Und so wie du mich vorher gefragt hast, ob ich viele Vorbilder gehabt habe und viel gelernt habe, ist für mich jede Person, mit der ich arbeiten kann, kann ein Vorbild sein. Also jetzt nicht nur meine Chefinnen und Chefs oder irgendwelche großen Macker oder Mackerinnen, sagt man das, sondern auch ganz normale, unter Anführungszeichen, Kollegen, aber auch meine Mitarbeiter. Ich kann total viel von meinen Mitarbeitern lernen, auch von welchen, die vielleicht erst 3 Wochen da sind. Ja? Es ist nicht so, dass das nur mit der Erfahrung kommt, sondern ich finde, jeder kann was einbringen, sowohl was Fachliches, als auch was mit Zwischenmenschlichen oder sonstige Qualitäten. Und deswegen ist einer der Gründe, warum ich so gern mit verschiedenen Menschen arbeite und mich immer freue, wenn ich irgendjemanden kennenlerne, weil ich finde, man kann immer irgendwas lernen.
Für was steht denn RCBE?
Das RCBE steht für Research Center Pharmaceutical Engineering. Also Research Center heißt Forschungszentrum. Pharmaceutical Engineering heißt pharmazeutische Verfahrenstechnik. Also pharmazeutisch hat zu tun mit Medikamenten und Verfahrenstechnik ist eine wissenschaftliche oder technische Disziplin, die sich damit beschäftigt, wie man etwas herstellt. Das ist ein sehr komplizierter Name für eigentlich auch was sehr Kompliziertes, muss ich zugeben.
Gibt es neue Technologien, die die Entwicklung von Medikamenten schneller oder besser machen?
Also was die Entwicklung von Medikamenten angeht, wird ganz viel Hoffnung natürlich auch gesetzt in künstliche Intelligenz. Und da muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein, wie man das genau einsetzt und ob das wirklich hilfreich ist oder ob es eigentlich mehr eine Ablenkung ist, ja, von dem, was man grundsätzlich arbeitet. Was ganz wichtig sein wird in Zukunft, ist aber mit ganz vielen Daten zu arbeiten. Was neu ist, was früher nicht so gemacht werden konnte, aus technischen Gründen, und da ist KI nur ein Teil davon, ist die sogenannte personalisierte Medizin. Habt ihr das schon mal gehört?
Nein.
Das heißt, dass nicht jeder das Gleiche kriegt. Ja? Also wenn du Kopfweh hast, dann kriegst du Aspirin oder Ibuprofen. Ja? Und dann nimmt man das und das hilft halt bei den meisten. Aber wenn man jetzt eine schlimmere Erkrankung hat oder eine besondere Erkrankung hat, beispielsweise ganz häufig wird das bei verschiedenen Krebsarten verwendet, dann ist es so, dass es viele verschiedene Therapien gibt und je nachdem, was genau du hast und was du sonst noch für bestimmte Parameter in deinem Körper hast, ja, und was die Tumorzelle hat und was dein Körper hat, deine Genetik zum Beispiel, kann man dann ganz genau aussuchen, welches Medikament für diesen einen Patienten und für diese eine Patientin am besten geeignet ist. Und teilweise werden sogar Medikamente extra nur für eine einzige Person hergestellt. Ja? Und ihr könnt euch vorstellen, dass das ziemlich teuer ist. Und das ist auch der große Nachteil davon. Und deswegen versucht man halt umgekehrt wieder, genau vorher sagen zu können, ob das dann besonders gut wirken wird bei der Person oder nicht, damit man sich das da erspart, dass man vielleicht 100.000 Euro für eine Therapie zahlt und die funktioniert dann nicht einmal bei der Person. Und diese personalisierte Medizin, die kann ganz, ganz viel in der Zukunft noch verbessern in der Medizin. Aber man muss halt auch schauen, dass irgendwie die Kosten noch schaffbar bleiben, weil ihr habt es vielleicht schon gehört, das mit Gesundheitssystem, das ist sehr, sehr teuer und das ist auch ein Budgetproblem für alle Staaten und auch für Österreich. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, dass einerseits idealerweise die Leute auch gesund zu halten, ja, muss man halt ein bisschen auch selber machen und Vorsorgeuntersuchungen auch zu machen, dass sie gar nicht so schlimm krank werden idealerweise, dass es nicht so viel kostet. Und auf der anderen Seite halt diese neuen Technologien dann auch sehr, sehr gut zu nutzen, um bessere Medikamente zu finden, die richtigen Medikamente einzusetzen und idealerweise wäre es halt natürlich auch, dass die nicht zu teuer werden. Und vielleicht kann ich noch ein anderes Problem ansprechen. Falls ihr Geschwister habt, dann wisst ihr, kleinere, dann wisst ihr das vielleicht auch. Es gibt in Österreich ganz viele Medikamente, obwohl wir ein super Gesundheitssystem haben und total gut versorgt sind, die sind oft nicht verfügbar in der Apotheke. Und dann will man was bekommen, gerade Kinderantibiotika ist im Winter oft ein Problem und dann gibt es das gar nicht. Und da ist zum Beispiel ein Problem, dass man versucht, im Gesundheitssystem halt ganz viel zu sparen bei Medikamenten. Und das macht man dahingehend, dass die nicht mehr hier bei uns produziert werden, sondern dass 80% der Medikamente, die wir so nehmen, werden nur mehr in China und Indien produziert. Und die verkaufen das dann an den, der am meisten zahlt dafür. Und in Europa, da gibt es ja öffentliche Krankenversicherung, das wisst ihr ja wahrscheinlich, dass man normalerweise in die Apotheke geht und man zahlt dann nur die Gebühr, Rezeptgebühr oder beim Arzt halt. Wenn man beim Kassenarzt ist, dann auch, muss man auch selber nichts zahlen. Aber das führt halt dazu, dass die Krankenkassen, die verhandeln halt total hart, ja, weil das sind ja große Einkäufer. Und deswegen zahlt man bei uns weniger für die Medikamente, als wenn man es also außerhalb Europas, wird oft mehr bezahlt. Und das führt dann dazu, dass wenn es wenig gibt von einem Medikament, wird es eher woanders hin verkauft. Und man nennt es die Lieferkette. Ja, also dass die Medikamente auch immer vorhanden sind und überall hinkommen. Und etwas, woran das RCB auch versucht zu arbeiten, ist, dass es wieder leichter wird, dass Medikamente in Europa hergestellt werden. Vor allem die ganz wichtig sind. Damit wir immer sicher sein können, dass alles vorhanden ist. Und dafür haben wir zum Beispiel neue Techniken entwickelt, die umweltfreundlicher sind und die schneller gehen und die nicht so viel kosten, wo man nicht so riesige Fabriken braucht, wo man dann Medikamente hier herstellen kann. Zumindest im Notfall. Idealerweise immer, damit Europa auch wirklich immer gut versorgt ist mit Medikamenten. Weil wenn ihr euch vorstellt, es gibt ein Medikament nicht, ja, dann kann zum Beispiel kein Antibiotikum nicht gibt, dann kann eine ganz normale Infektion tatsächlich lebensgefährlich sein. Ja. Oder man kann keine Operationen mehr durchführen, wenn man kein Narkosemittel mehr hat. Ja. Oder wenn plötzlich ein Krebsmedikament ausgeht, dann kann er die Therapie nicht fortsetzen. Ja. Das heißt, das sind Dinge, da ist Europa ganz stark in Gefahr. Und ihr habt ja jetzt mitbekommen, dass da ziemlich viel Krisen gibt auch mit anderen Ländern und dass da alle ihre Muskeln spielen lassen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Handelskrieg ist oder ein Konflikt ist mit China und die sagen, naja, habt uns gern, jetzt halten wir mal die Medikamente zurück, dann schauen wir schon, ob ihr uns das und das nicht mehr bezahlt oder ob ihr uns diesen und diesen Deal nicht anbietet, ja, dann sind wir natürlich total erpressbar. Ja. Und das heißt, das ist etwas, das hat jetzt, da verdienen wir jetzt mit solchen Dingen kein Geld als RCPE, weil normalerweise arbeiten wir mit Firmen zusammen. Also wir helfen allen großen Pharmafirmen, ihre Produkte zu verbessern und kleinen auch und ihre Dinge auf den Markt zu bringen. Aber das ist ein Teil, wo wir versuchen, die Öffentlichkeit dafür zu gewinnen und auch die österreichische Bundesregierung dafür zu gewinnen, dass Österreich und Europa darin investiert, dass wir sichere Versorgung mit Medikamenten haben.
Gibt es ein Medikament, das in Österreich produziert wird?
Ja, es gibt in Österreich, in Tirol, in Kundl, gibt es die einzige Fabrik in ganz Europa, die Penicilline herstellt. Penicilline ist eine Gruppe von Antibiotika, ganz, ganz wichtige. Und diese Fabrik, die hätte fast zugesperrt. Das ist die allerletzte, die wirklich diesen gesamten Herstellungsprozess macht. Und die EU und Österreich haben 50 Millionen Euro bezahlt, damit das überhaupt weiter betrieben werden kann, diese Fabrik, damit die konkurrenzfähig ist zu China und Indien. Und dieses eine Werk produziert aber genug Penicilline für ganz Europa. Und das zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Schritt für diese Versorgung. Danke für diese Frage.
Warum werden in Europa so wenige Medikamente hergestellt?
Also die ganz innovativen neuen Medikamente, die werden ganz oft in Europa hergestellt. Das Problem sind die es schon ganz, ganz lange gibt. Also der Standard. Schmerzmittel, Blutdruckmittel, Narkosemittel, Antibiotika, was man halt so jeden Tag braucht. Das sind halt ganz viele Medikamente. Und das sind sogenannte Generika. Wisst ihr, was das ist? Habt ihr das schon mal gehört? Nein? Ein Medikament oder jede Erfindung, die man macht, fangen wir so an, wenn eine Erfindung gemacht wird, dann kann man ein sogenanntes Patent anmelden. Das schützt meine Erfindung, weil sonst erfinde ich was und du machst es mir nach. Ja, und dann habe ich das Ganze, was ich da reingesteckt habe, meine Zeit, mein Geld, um das zu entwickeln, ist dann weg, weil dann verdienen alle damit. Und deswegen gibt es Patente, die schützen eine Erfindung. Und das geht auch bei Medikamenten. Und normalerweise hat man dann 30 Jahre, nachdem man gesagt hat, hey, ich habe was erfunden und so schaut das aus und das ist das, muss man genau beschreiben, dann ist das geschützt. Da zahlt man auch was dafür und dann darf es niemand nachmachen. Und solange ein Medikament noch ein Patent hat, kann man damit auch gut ein Geld verdienen. Wenn dieser Patentschutz aber abgelaufen ist, dann kann es jeder nachmachen. Und bei Medikamenten ist es so, die brauchen ewig lang, bis die von ich habe eine super Idee, bis ich habe ein Medikament, das am Markt ist und das man auch kaufen kann. Da vergehen oft ganz viele Jahre, manchmal 10, 20 Jahre. Und wenn ich dann nur 30 Jahre Patentschutz habe, dann habe ich nur ein paar Jahre, um Geld zu verdienen. Drum sind die auch so super, super teuer oft, diese neuen Medikamente, weil diese unglaublich vielen Entwicklungskosten, die man hat, und da wird ja nicht jede Forschung wird dann ein Medikament, die ist muss man irgendwie wieder verdienen. Und wenn es dann aber abgelaufen ist, dann kann es jeder nachmachen. Dann kann man im Patent genau nachlesen, wie das gemacht wird und dann kann es jeder nachmachen. Und dann kriegt man immer so viel dafür. Und genau diese Generika, nennt man das, also die nachgemacht sind, wo es kein Patent mehr gibt, die werden dann meistens in China oder in Indien hergestellt. Und das hat ja auch verschiedene Gründe. Das eine ist, dort kostet die Stunde Arbeit viel weniger, weil einfach der Lohn niedriger ist und oft die Sicherheitsstandards nicht so hoch sind. Ja, da gibt es nicht so viele Arbeitnehmerrechte. Und andererseits liegt es auch an den Umweltauflagen, weil Medikamente herzustellen braucht unglaublich viel Chemie. Da gibt es ganz viel Lösungsmittel und da entsteht unfassbar viel Dreck. Ja. Und deswegen war man ursprünglich eigentlich ganz froh, dass man das auslagern kann und dass in einem anderen Kontinent der ganze Müll passiert. Aber und das ist viel, viel billiger dort. Ja. Und das bedeutet aber, dass wir hier dann nicht mehr die Sicherheit haben. Und die Schwierigkeit ist für so ein Backerl Schmerzmittel, zahlst in der Apotheke 5, 6, 7 Euro maximal. Ja. Und das kannst du in Europa nicht herstellen, ja, weil das muss ja hergestellt werden mit mehreren Schritten. Das muss geprüft werden, das muss verpackt werden, das muss in die Apotheke kommen. Die Apotheke muss es verkaufen, da muss gelagert werden und so weiter. Das kostet alles Geld, ja. Und um so wenig Geld kann man das in Europa gar nicht herstellen. Das heißt, was leider schon passieren würde, wenn man es in Europa herstellt, ein bisschen teurer würden diese, ich sag mal 0815 Medikamente, das ist der Standard, gegebenenfalls schon werden. Und deswegen muss man sich aber zumindest überlegen, dass wenn was ausgeht oder gerade nicht verfügbar ist, was man tut, zumindest für den Notfall sollte man vorgesorgt haben, wenn man es schon nicht immer hier herstellt.
Das klingt spannend.
Welche großen Herausforderungen sieht die Medizin in den nächsten 20 Jahren?
Das habe ich versucht schon ein bisschen anzusprechen. Einerseits ist es dieser Kostendruck, dem er ausgesetzt ist, der sich durch so ganz spezielle und für Einzelpersonen oder Gruppen hergestellte personalisierte Medikamente eher noch erhöhen könnte. Und andererseits ist natürlich so, dass wir immer älter werden in Europa. Ja. Wir sind eine sogenannte alternde Gesellschaft. Es gibt immer weniger Kinder, es gibt immer mehr alte Leute. Das heißt, die brauchen immer mehr, das kostet immer viel mehr und braucht natürlich auch mehr Pflege. Aber wir müssen versuchen, alles zu nützen, damit wir dieses Problem ein bisschen beherrschen können. Das heißt, einerseits gut auf uns selber achten. Das, was man schon weiß, ist alles nicht so lustig. Gesundes Essen, Sport machen, regelmäßig zum Arzt gehen, nicht rauchen, nicht zu viel Alkohol trinken, nicht die ganze Zeit nur Schweinsbraten essen oder Pizza oder Burger. Ja, also so ein gesundes Leben halt zu führen und auch soziale Kontakte zu haben, nicht nur vor der Glotze zu hängen die ganze Zeit oder vom Handy. Und das hält einen gesund oder hilft, gesund zu bleiben. Und andererseits Daten zu nützen. Österreich weiß ziemlich wenig drüber, wie über die Gesundheitsversorgung, was die Leute eigentlich haben, weil wir die Gesundheitsdaten momentan noch nicht gut genug nutzen. Das könnte man viel besser nutzen, dass man erstens die weiß, was die Leute haben, dass man sie rechtzeitig auch Vorsorge machen kann, beziehungsweise behandeln kann und andererseits auch zum Beispiel die Krankenhäuser, die man wirklich braucht, dorthin zu bauen und spezialisiert so hinzubauen, wo es wirklich notwendig ist. Und das wird notwendig sein, damit wir das Gesundheitssystem erhalten können. Also nicht irgendwo ein kleines Spital irgendwo am Dorf. Auch ich weiß, das finden Bürgermeister immer toll, weil es Arbeitsplätze und total wichtig für den Ort und so. Aber für die Gesundheit und für den einzelnen Patienten ist das eigentlich ein Blödsinn. Ja. Man ist in einem spezialisierten, größeren Krankenhaus, wo es viele Fälle gibt, immer besser versorgt als in einem kleinen Krankenhaus, auch wenn das super praktisch ist, wenn man für die Oma nur 10 Minuten hinfahren muss zum Besuchen. Ja. Aber der Oma geht es besser. Vielleicht findet sie es auch angenehm, wenn sie in der Nähe von ihrem Wohnort sein kann, aber gesundheitlich sieht man einfach in der Statistik, ist es viel, viel besser, in einem größeren Krankenhaus zu sein, wo viel gemacht wird, wo es genug Ärzte gibt, die sich wirklich auskennen mit dieser Krankheit. Und das hilft auch, die Kosten ein bisschen zu reduzieren.
Welche Länder haben das beste Gesundheitssystem?
Das ist eine richtig schwierige Frage. Also ich glaube, Österreich hat ein gutes Gesundheitssystem, aber ein bisschen ein uneffizientes Gesundheitssystem. Die Versorgung ist sehr gut im Durchschnitt. Es haben auch alle Zugang zu allem, aber es kostet wahnsinnig viel und man könnte das vermutlich ein bisschen besser machen. Aber es gibt in vielen Ländern bestimmte Aspekte, die besonders gut sind und die besonders gut organisiert sind. Also zum Beispiel, manche Länder haben, ist die sogenannte Gesundheitssteuerung total toll. Also wo die Patienten hingehen und wie sie zum richtigen Arzt kommen und wer wann wo einen Termin kriegt. Ja, bei uns kann jeder ins Krankenhaus rennen, egal ob er das Krankenhaus braucht oder nicht. Das ist nicht super sinnvoll, muss man immer sagen. Ja. In anderen Ländern ist es wieder so, dass die ganz großartige Krankenhäuser haben. Andere haben wieder einen total guten, so nennt es, niedergelassenen Bereich, also Ärzte, die eine Praxis haben, wo man hingehen kann. Das heißt, ich glaube, man kann sich aus ganz vielen Ländern was abschauen. Und was Österreich wirklich noch lernen kann, ist, wie man Daten gut nutzen kann, um einerseits Forschung zu betreiben und andererseits das Gesundheitssystem günstiger und auch besser zu machen. Und als Beispiel für Daten ist zum Beispiel Finnland ein ganz großes Vorbild, wo sich Österreich einiges abschauen könnte.
Warum?
Die gehen relativ offen, also haben schon hohe Sicherheit, aber relativ offen mit ihren Daten um. Bei uns ist es so, dass wir haben ein sogenanntes solidarisches System. Das heißt, jeder zahlt ein in die Krankenversicherung, die mehr verdienen mehr, die weniger verdienen weniger und jeder kann dann zum Arzt gehen. Aber bei unseren Daten, da sind wir dann nicht mehr so solidarisch. Die wollen wir nicht, oder viele, nicht so gerne teilen. Glauben zumindest die Politiker, die wollen es nicht hergeben. Und in Finnland ist es so, dass diese Gesundheitsdaten für die Forschung offen sind und auch der Staat Finnland diese Daten hat. Und somit kann er viel besser planen, was es braucht, damit die Bürger gut versorgt sind und damit die Krankenhäuser optimal vorbereitet sind.
Gibt es Möglichkeiten, wie junge Menschen selbst in der Forschung mitmachen oder experimentieren können?
Auf jeden Fall. Es gibt immer wieder Praktika, die man machen kann, gerade in den Sommerferien. Muss man sich rechtzeitig drum bemühen. Also jetzt ist eine gute Zeit, wenn man in den Sommerferien was machen kann. Da gibt es verschiedene Stipendienprogramme auch, wo man so ein Praktikum machen kann. Und ihr kennt ja alle den Science Garden, nehme ich an. Habt ihr schon mal davon gehört? Und der bietet ganz, ganz viele wissenschaftliche Erlebnisse an. Und da könnt ihr Naturwissenschaften und Techniken auch mal ausprobieren. Also am besten zu euren Lehrern hingehen und sagen, hey, haben Sie schon mal was vom Science Garden gehört? Wir würden da total gern was machen. Könnten Sie da was organisieren? Und da kann man dann ganz, ganz viel machen. Gibt es auch natürlich in den Ferien und in der Freizeit. Aber nachdem ihr alle in die Schule geht, und in der Schule muss man sowieso sein, warum nicht auch mal was Interessantes machen?
Wie können junge Menschen von diesen Entwicklungen profitieren?
Also die medizinischen Entwicklungen kommen grundsätzlich allen Menschen zugute. Und natürlich auch von den Jungen. Also ich gehe davon aus, dass bis ihr alt, klepprig und krank seid, die Medizin schon noch viel, viel weiter entwickelt sein wird. Und viele Dinge, die momentan vielleicht noch ein großes Problem sind, wenn man eine Krankheit hat, dann später heilbar sein werden oder zumindest eine chronische Krankheit sind, mit der man ganz gut leben kann.
Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, man hat, glaube ich, ganz gut rausgehört, dass Ihnen Ihr Beruf sehr viel Spaß macht. Was würden Sie gern jungen Leuten oder vielleicht speziell jungen Mädchen mit auf den Weg geben?
Also, ich würde jungen Mädchen gerne auf den Weg geben, dass man sich A, trauen soll. Und wenn man sich unsicher ist, ob man das wirklich kann oder ob man das wirklich taugt, dann einfach mal ausprobieren. Und ich habe für mich immer im Zweifel Ja gesagt. Und das, glaube ich, ist ein guter Rat, gerade wenn es um Berufliches geht oder um was Neues kennenzulernen. Und wenn man die Möglichkeit hat, ich weiß nicht, ins Ausland zu gehen mit der Schule, vielleicht für ein Semester, Ja sagen. Oder wenn man die Chance hat, sich irgendwas anzuschauen, zum Beispiel was mit dem Science Garden zu machen oder ein Praktikum wo zu machen und man weiß nicht, kann ich das wirklich? Oder es kommt vielleicht, oft kommt ja auch ein Angebot, ja, mal jemand fragt, vielleicht jemand, den ihr kennt, kommt dann zu dir und sagt, ich hätte da einen total interessanten Ferienjob und so weiter, das ist das und das. Und du denkst dich, das klingt ja total kompliziert. Und dann denkst du mal, nee, ich probiere das mal. Ich sag mal ja und probiere das aus. Und ich glaube, das ist ein guter Rat fürs ganze Leben.
Vielen Dank, Frau Schumer, dass Sie heute da waren.
Vielen Dank für eure vielen Fragen und für das Gespräch.
Radio Igel, deine Geschichte.